Meine sehr verehrten Damen und Herren, die globalisierte und multikulturelle Welt, in der wir seit dem Ende des Kalten Kriegs leben, bedarf einer neuen, zeitgemäßen Friedensethik aus christlicher Verantwortung. Deshalb hat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Beginn der jetzigen Amtsperiode die Kammer für öffentliche Verantwortung damit beauftragt, eine neue, umfassende und grundsätzliche Ausarbeitung zum Thema Frieden vorzubereiten. Im Hintergrund dieses Auftrags standen Erfahrungen, die in den 90er Jahren etwa in Afrika, man denke an Ruanda, oder auf dem Balkan gemacht wurden, aber auch der 11. September 2001 mit seinen Hintergründen und politischen Folgen. Der Rat hatte dabei eine klare, dem Evangelium gemäße und verantwortliches Handeln ermöglichende friedensethische Orientierung im Sinn, die keineswegs auf die Fragen militärgestützter Friedenssicherung oder militärischer Interventionen beschränkt ist, die sich aber auch auf Beispiele wie den Kosovo-Krieg 1999, die Afghanistan-Intervention 2001 oder den Irak-Krieg 2003 anwenden lässt. Zu den großen Friedensgefährdungen unserer Zeit zählt insbesondere auch der moderne internationale Terrorismus. Die Frage ist, wie dieser und anderen akuten Gefahren für den Weltfrieden auf rechtsförmige, wirksame und nachhaltige Weise begegnet werden kann. Solchen Fragen hat sich die Kammer der EKD für öffentliche Verantwortung mit großem Engagement, mit großer Sorgfalt und mit außerordentlicher Sachkunde zugewandt. Dabei entstand ein Text, den sich der Rat der EKD in seiner nüchternen Analyse, seiner fundierten biblisch-theologischen Argumentation und seinem durchgängigen Bezug auf den Leitgedanken des gerechten Friedens gern zu eigen gemacht hat. Ich danke den Mitgliedern der Kammer für öffentliche Verantwortung, allen voran ihrem Vorsitzenden Professor Dr. Wilfried Herle und ihrer stellvertretenden Vorsitzenden Frau Professor Dr. Eva Senghas-Knobloch sehr herzlich für die geleistete Arbeit, eine Arbeit, ich unterstreiche das nochmal, von ungewöhnlicher Intensität, aber auch einem außerordentlich klaren und durchsichtigen Ergebnis. Die Denkschrift vertritt einfache und klare Grundsätze und Maximen. Die folgenden Beispiele für solche Grundsätze und Maximen hebe ich ausdrücklich hervor. Wer aus dem Frieden Gottes lebt, tritt für den Frieden in der Welt ein. Wer den Frieden in der Welt will, muss den Frieden vorbereiten. Friede ist nur dann nachhaltig, wenn er mit Recht und Gerechtigkeit verbunden ist. Gerechter Friede setzt in der globalisierten Welt den Ausbau der internationalen Rechtsordnung voraus. Staatliche Sicherheits- und Friedenspolitik muss von den Konzepten der menschlichen Sicherheit und der menschlichen Entwicklung her gedacht werden. Diese klaren und einfachen Leitgedanken verbinden sich mit konkreten Handlungsoptionen. So ist etwa mit der geforderten Rechtsförmigkeit einer internationalen Friedensordnung der Anspruch verknüpft, dass diese Rechtsordnung dem Vorrang ziviler Konfliktbearbeitung verpflichtet ist und dass sie die Anwendung von Zwangsmitteln an strenge ethische und völkerrechtliche Kriterien bindet. Auch die Herausforderung durch den modernen internationalen Terrorismus rechtfertigt deshalb keine Wiederbelebung der Lehre vom gerechten Krieg. Vielmehr bewährt sich gerade in einer solchen Situation die Ausrichtung aller friedenspolitischen Überlegungen an der Leitidee des gerechten Friedens. Durchgängig wird in der Denkschrift die Notwendigkeit der Prävention hervorgehoben. Gewaltfreien Methoden der Konfliktbearbeitung wird der Vorrang zuerkannt. Den zivilen Friedens- und Entwicklungsdiensten wird für die Wiederherstellung, Bewahrung und Förderung eines nachhaltigen Friedens eine wichtige Rolle zugeschrieben. Mit dieser Grundorientierung bringt die Evangelische Kirche in Deutschland ihre Stimme in die politische wie in die ökumenische Diskussion ein. Sie versteht diese Denkschrift deshalb auch als einen Beitrag zu der vom Ökumenischen Rat der Kirchen ausgerufenen Dekade zur Überwindung von Gewalt, die hier in Berlin am 4. Februar 2001 eröffnet wurde und bis zum Jahre 2010 dauert. In Denkschriften soll, wenn dies möglich ist, ein auf christlicher Verantwortung beruhender, sorgfältig geprüfter und stellvertretend für die ganze Gesellschaft formulierter Konsens zum Ausdruck kommen. Es ist daher von großer Tragweite, dass die Kammer der EKD für öffentliche Verantwortung den Entwurf des vorliegenden Textes einstimmig verabschieden konnte und dass auch der Rat der EKD ihn einstimmig bejaht hat. Besonders hervorheben möchte ich, dass in dieser Denkschrift, abweichend von den sogenannten Heidelberger Thesen des Jahres 1959, an denen unter anderem und maßgeblich der in diesem Jahr verstorbene Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker mitgearbeitet hat, dass also abweichend von der damaligen Formulierung die Auffassung im Blick auf die jetzige Situation vertreten wird, die Drohung mit dem Einsatz nuklearer Waffen sei in der Gegenwart friedensethisch nicht mehr zu rechtfertigen. Über die friedenspolitischen Folgerungen aus dieser Aussage konnte die Kammer für öffentliche Verantwortung keine letzte Übereinstimmung erzielen. Doch dass ein ethischer Konsens unterschiedliche Abwägungen hinsichtlich seiner politischen Konsequenzen zulässt, ist nicht ungewöhnlich. Umso bemerkenswerter ist, dass in allen anderen Fällen auch hinsichtlich der Konsequenzen die Kammer zu einmütigen Ergebnissen gekommen ist. Mit dem Leitgedanken des gerechten Friedens, der die Schrift wie ein roter Faden durchzieht und die einzelnen Themenbereiche miteinander verbindet, greift die Denkschrift eine wichtige theologische Tradition auf und führt sie weiter. Man kann in der Sache an den Reformator Martin Luther anknüpfen und an dessen Intervention anlässlich der Fehde um das kleine Städtchen Wurzen im Jahr 1542 denken. Als eine gewaltsame Auseinandersetzung drohte, erinnerte Luther die beiden betroffenen Fürsten an ihre vorrangige Pflicht, sich für den Frieden einzusetzen. Er schlug den Weg der Verhandlung vor, ebenso ein Schiedsgericht, also eine unabhängige, rechtsförmige Instanz der Vermittlung. Sollte eine gütliche Einigung nicht zustande kommen, so hielt er auch Gehorsamsverweigerung für denkbar, um den Frieden zu erhalten. Luthers hier beispielhaft herangezogene Äußerungen zeigen, dass er dem Frieden den Vorrang zuerkannte und für seine Bewahrung auf Prävention, Verhandlungen und rechtsförmige Lösungen setzte, eine Modernität in der politischen Ethik Martin Luthers, die von vielen, die über diese politische Ethik urteilen, gar nicht richtig wahrgenommen wurde. Übrigens war sein damaliger Vermittlungsversuch erfolgreich. Die Beteiligten konnten im April 1542 ein friedliches Osterfest feiern. Auch bei nüchterner Betrachtung der Realität, nach Chancen des Friedens Ausschau zu halten, das ist auch der Geist dieser neuen Friedensdenkschrift. Sie führt die Tradition friedensethischer Urteilsbildung in unserer Kirche unter neuen Bedingungen weiter. Diese Tradition hat in den Zeiten der deutschen Teilung, in der Ostdenkschrift von 1965 und in der Friedensdenkschrift von 1981 besonderen Ausdruck gefunden. Bitte korrigieren Sie meinen Datumsirrtum, der eigentlich unverzeihlich ist, weil ich an der damaligen Denkschrift selbst beteiligt war. Sie können aus dem Vorwort auch sehen, dass ich es, wenn es sein muss, auch richtig weiß. Und wenn Sie meine Fehlleistung von heute Morgen erklärt haben wollen, dann wäre meine Erklärung, dass ich in einer freudschen Fehlleistung gerne dafür sorgen wollte, dass diese Denkschrift zum 25-jährigen Jubiläum der damaligen Denkschrift erscheint. Aber man muss auch auf den Gang der Urteilsbildung in den Kirchen der DDR abheben. Sie haben sich besonders in der Friedensdekade, in der großen Wirksamkeit des Zeichens Schwerter zu Pflugscharen und in der beherzten Absage an Geist, Logik und Praxis der Abschreckung Ausdruck verschafft. Heute entwickeln wir eine Friedensethik, die unterschiedliche Strömungen unter dem Leitbegriff des gerechten Friedens zusammenführt. Die EKD will damit ihren Beitrag zur friedensethischen Urteilsbildung wie zu praktischen Friedensbemühungen unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts leisten. Und nachdem ich vorhin gesagt habe, dass ich vor einem Vierteljahrhundert, die runde Angabe stimmt ja, an der damaligen Friedensdenkschrift beteiligt war, dass ich der Ostdenkschrift von 1965 eine meiner ersten wissenschaftlichen Arbeiten gewidmet habe, dass Friedensethik mich lange beschäftigt hat, dann werden Sie verstehen, dass ich auch sehr persönlich der Kammer für öffentliche Verantwortung unter dem Vorsitz von Wilfried Herle dafür danke, dass diese Denkschrift zustande gekommen ist, mehr aber noch, wie sie zustande gekommen ist und welche Qualität sie nach meiner festen Überzeugung aufweist. Ein Dokument, das klare Orientierung gibt für die friedensethischen Überlegungen und für die Urteilsbildung zu konkreten Einzelfragen, Einzelherausforderungen, die uns auch in Zukunft nicht erspart bleiben werden. Von daher ist der herzliche Dank der bestimmende Ton meiner kurzen Einführung.